Ja, als die Rose entsprungen war, da hat wahrscheinlich der Klavierspieler ein bisschen weniger Fehler gemacht damals, aber es ist jetzt okay. Ihr habt das genossen, das Lied, Adventslied. Und wir sind mittendrin in dieser Frage, hat's Gott noch im Griff? Wenn ihr euch vorstellt, dass diese Welt ein Auto wäre und hat sein Steuerrad, hat Gott das Steuer noch im Griff oder ist es ihm entglitten? Vielleicht gerade im Jahr 2020. Wenn wir diese Frage stellen, dann zeigt es uns oder zeigt das schon, was für ein Bild von Gott wir haben. Wir denken uns, Gott, er ist doch gut und lieb, wenn es ihn denn gibt. Er ist gut und lieb und wenn er so ist, dann müsste es auf dieser Welt eigentlich nicht Leid und Schmerz und Krankheit und Trennung und Unglücke und Coronaviren geben. Wenn er gut ist und das Steuer in der Hand hat, dann würde er schauen, dass es das alles nicht gibt. Und wir Menschen, wir könnten dann zufrieden leben, ohne uns Sorgen machen zu müssen. Ja, das wäre ein Gott, der das Steuer in der Hand hält. Wir Menschen könnten dann zufrieden und gemütlich beieinander sein und Gott könnte dann auch zufrieden und gemütlich in seinem Gartenstuhl sitzen und zuschauen, wie wir im Sandkasten spielen. Sorry, ein bisschen zynisch. Das zeigt ein Bild, was es für ein Gott ist. Aber so ist es in der Welt ja nicht. Und deswegen denken dann viele, ja, er hat es nicht im Griff. Also wenn es einen Gott gibt, dann ist er entweder nicht gut, denn sonst wäre es nicht so, oder er hat keine Macht, denn sonst wäre es auch nicht so. Oder anders gesagt, entweder sitzt hinter diesem Steuer gar kein Gott, wie viele denken, oder dieser Gott, der da sitzt, ist nicht gut. Oder er hat keine Macht. Ihm ist es entglitten. Das ist eine Möglichkeit, es zu sehen, aber es gibt noch ein anderes Bild von Gott, das ich euch vorstellen möchte heute. Denn eigentlich war es ja immer schon so, dass es schwierige Phasen gab in dieser Welt und dass es Unglück und Schmerz und Leid und Not gibt und dass es Krankheiten gibt, Seuchen. Das war immer schon so. Und mindestens so lange, seit es Sünde gibt. Denn Sünde ist das Zielverfehlen von uns Menschen. Aber es hat es auch immer gegeben, dass Gott gewirkt hat. Dass Gott Menschen berührt hat, dass er einen Sinn fürs Leben gegeben hat, dass Gott Vergebung für Sünden geschenkt hat, dass Gott Krankheiten geheilt hat, dass Gott ganze Familien wieder zusammengeführt hat. Gott hat immer auch gewirkt. Und das gilt auch. Gott ist hier, das ist das andere Bild. Gott ist hier und er lenkt diese Welt, aber anders. Er lenkt diese Welt, indem er Menschen lenkt. Und zwar Menschen, die das Steuerrad ihres Lebens Gott übergeben haben. Und die Menschen, die sitzen dann hier in der Welt und dürfen prägen und Gott prägt durch sie. Gott prägt durch solche Menschen und bewirkt Gutes. Das ist ein anderes Bild. Und das würde dann zwei Dinge bedeuten, nämlich, dass wir erstens Gott das Steuer für unser Leben überlassen sollten. Komplett. Er soll ans Steuer sitzen für unser Leben. Dass wir uns erlösen lassen, dass wir uns führen lassen von ihm. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir in dieser Welt einen Unterschied machen. Dass Gott durch uns sein Licht leuchten lassen kann. Dass wir ein Licht sind, das in der Dunkelheit aufleuchtet. Passt dieses Bild? Oder welche dieser beiden Bilder passt für dich oder hörst du am meisten? Denkt kurz darüber nach. Ich schweige ein paar Sekunden. Passt das Bild? Und diskutiert es auch. Gesprächsthema für nach der Predigt. Es ist halt Gedankenanstoß gedacht. Wenn wir aber dieses zweite Bild nehmen, Also Menschen überlassen das Steuer für ihr Leben Gott und Gott lenkt durch solche Menschen dann in dieser Welt und tut Gutes. Dann kann auch eine Angst aufkommen. Spürt ihr die Angst auch, wenn ihr unsere Welt beobachtet, dass da Menschen sind, die am Ruder sind und die sind gottlos. Die fragen nicht nach dem Willen Gottes, sondern die handeln nach anderen Prinzipien. Und da kommt die Angst, hey, die Leute, die gottlos sind und Führung übernehmen, die führen diese Welt doch ins Desaster. Aber dieser Angst wollen wir heute begegnen, indem wir in Gottes Wort hineinschauen, indem wir uns anschauen, wie Gott in der Bibel schon gewirkt hat. Und wir werden feststellen, dass Gott auch durch gottlose Machthaber seine Geschichte weitergeschrieben hat. Und das ist mein Thema. Gott hat es im Griff, indem er einfach anders, aber er wirkt in dieser Welt. Und wir beginnen mit einer Zahlenstatistik, die ein Gesicht bekommt. Seine ganz vertraute Geschichte, vor allem jetzt in der Adventszeit und in der Weihnachtszeit. Die Weihnachtsgeschichte, wie sie in Lukas 2 steht. Ich lese einfach den Beginn. Die Hirten, die kommen jetzt nicht vor, aber das Ganze bis dahin. Lukas 2 von Vers 1 an. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung an. Und zwar im ganzen Römischen Reich. Dies war die erste Volkszählung. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme von David war, musste er nach Bethlehem, in Judäa, in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und er nahm seine Verlobte Maria mit, die hochschwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz für sie gab. Das ist eine unschöne Episode der Weihnachtsgeschichte. Nichts von Verklärung, nichts von Engeln, nichts von Leuten, die dankbar sind und Gott loben. In diesem Abschnitt kommt gar nichts davon vor, sondern da kommen nur staatliche Einschränkungen, Maßnahmen, Zahlen und Statistiken. Und da kommen nur Leute, die irgendwo dann als die Schwachen rausfallen und sich irgendwo in einem Stall offenbar mit einer Futterkrippe eine Wohnung aufbauen müssen, wo ein Kind geboren wird. Also da haben wir etwas, was uns voll vertraut ist. In einer Zeit von staatlichen Verordnungen, die unseren normalen Alltag voll einschränken. Und das alles wegen diesen kleinen Wesen, die ohne Mensch oder Tier gar nicht überleben könnten. Diese Viren da. Und wir leben in einer Zeit, in der jeden Tag neue Statistiken auftauchen. Wer hat heute Morgen schon geschaut, wie die Zahlen sind von den Ansteckungen und von den Tests und von den Todesfällen? Wir sind richtig trainiert worden, jeden Tag Statistiken zu studieren. Und dann diskutieren wir drüber, regen uns auf, sorgen uns. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Damals schon Zahlenstatistik, die eine ganze Welt umeinander geschoben hat. Tatsächlich, diese Volkszählung, die hier in der Bibel erwähnt wird, in der Weihnachtsgeschichte, die wurde ja oft auch angezweifelt, weil man das historisch nicht gefunden hätte. Aber es ist nicht so. Es gab eine Volkszählung damals unter der Zeit von Kaiser Augustus, die hat er übers ganze Römische Reich ausgedehnt. Schon allein in Gallien hat man 40 Jahre lang Volkszählung gemacht. Und so hat sich das ausgebreitet. Es ging Region um Region. Und einmal kam auch diese Region dran, die wir heute Naher Osten nennen. Die wurde offenbar von Syrien aus verwaltet. Judäa Galiläa war ein autonomes Gebiet, von einem König, Herodes, verwaltet. aber von Syrien aus offenbar wurde diese Volkszählung da durchgeführt. Es wird auch erwähnt, dass ein gewisser Quirinius damals Statthalter oder Machthaber in Syrien gewesen sei. Da hat man in der Forschung auch gesagt, Moment, da stimmt etwas nicht. Der Quirinius, da war ein anderer zu der Zeit, als der Herodes noch lebte. Aber tatsächlich gibt es auch einen Quirinius, den Namen Publius Sulpicius Quirinius, der war ein militärischer Machthaber. Und möglicherweise hat er damals diese Volkszählung verwaltet oder er war in einer noch größeren Region Statthalter, wo der Syrer dann dazugehört hat. Es gibt gute Erklärungen und wir merken die Geschichte, wie sie in Lukas 2 erzählt ist, kann geschichtlich eingeordnet werden. Sie stimmt so. Es muss irgendwie um das Jahr 7 oder 6 vor Christus gewesen sein, als Christus geboren ist. Damit beginnt diese Bethlehem-Zeit also mit einer Zahlenstatistik, mit einer Volkszählung. Und es erfüllt sich eine uralte Verheißung. Und man merkt, da ist ein Kaiser, der ordnet eine Volkszählung an. Dieser Josef, ein Nachkomme Davids, muss vom Norden etliche Kilometer in den Süden nach Bethlehem ziehen. Und es erfüllt sich, was steht in Micha, Kapitel 5, von Vers 1 an. Du, Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden. Dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis die, die ein Kind bekommen soll, geboren hat. Dann aber wird auch der Rest des Volkes zu den übrigen Israeliten zurückkehren. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen und er wird von allen Völkern der Erde hoch geehrt werden und er wird der Friede sein. Stark. Und was heißt das für uns, wenn wir sehen, Gott ist dran, trotzdem, dass hier ein Kaiser die ganze Welt umeinander schiebt? Es heißt, ich habe hier zwei Punkte aufgeschrieben, es heißt, dass Gott mitten in staatlichen Verordnungen seine eigene und zwar viel größere Geschichte mit uns Menschen weiterschreibt. Also wir können da schon mal ganz getrost sein. Was immer abgeht, was immer läuft, Gott schreibt seine Geschichte weiter. Und das Zweite, es bedeutet, dass Gott mitten in den Statistiken und Zahlen den einzelnen Menschen sieht. Und darüber möchten wir noch ein bisschen nachdenken. Was heißt das? Tauchen wir in diese Geschichte ein. Der Lukas schreibt auf von dieser Volkszählung. Und was jetzt für uns Schweizer folgen sollte, wäre eine Statistik. Wir möchten gerne wissen, wie viele hat es jetzt wo. Aber Lukas erzählt uns, inspiriert durch den Heiligen Geist, die Geschichte von einem Mann und einer Frau, die ein Kind bekommen. Das sind Nummern in der Statistik geworden, die drei. Da hat jemand dann ein Strichli gemacht, als die in Bethlehem ankam. Aber das ist egal hier, das geht's nicht. Sondern es geht um Josef und Maria und dieses Kind Jesus. Wie wir erfahren, dass das der Erlöser der Welt ist. Genauso taucht Gott auch heute hinein, durch diese Zahlen und Statistiken hindurch, in die Altersheime hinein, in diese Familien oder Einzelpersonen, die zurzeit gerade in Quarantäne stecken. Dorthin, wo ein trauernder Mann sitzt, der seine Frau vor einer Woche verloren hat. Dorthin steigt Gott. Das sind Strichli in der Statistik, aber das ist für Gott jetzt nicht relevant und für uns auch nicht. Das sind Menschen, die von Gott geliebt sind, die von Gott wertgeschätzt sind. Hinter jeder Zahl steht ein Mensch. Und das sollten wir uns auch bewusst machen, wenn wir das nächste Mal die Statistik anschauen. Hinter jeder Zahl steht ein Mensch. Und dieser Mensch ist von Gott geliebt, ist besonders, ist einzigartig. Und das bedeutet auch, Gott sendet hinein in diese Altersheime, in diese Familien, in diese Quartiere, in diese Arbeitsstellen und auch in diese Bundesämter Menschen wie Josef und Maria, die gesagt haben, hier bin ich, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich überlasse das Steuer für mein Leben dir, Herr. Und das ist eine gute Nachricht. Es hat überall solche Menschen, die das Steuer für ihr Leben Gott übergeben haben. Und Gott lenkt durch diese Menschen. Das möchte ich auch für uns nehmen. Josef und Maria sich nicht so hätten lenken lassen, hätten wir heute kein Christentum. Gott möchte auch dich lenken. Er möchte mich lenken. Und er möchte uns auch aufrufen, dass wir beten für die Menschen, die gerade an Schlüsselpositionen stehen in unserem Land, dass sie Weisheit haben, sich von Gott lenken zu lassen, um Gutes zu tun. Denke auch hier einen kurzen Moment lang nach. Wie möchte Gott mich brauchen, mittendrin in dem, was zurzeit um uns herum abläuft? Ich habe die Frage hier auch noch aufgeschrieben. Und ich bin kurz still. Die Frage, denke einen Moment darüber nach, wie möchte Gott mich brauchen, mittendrin in dem, was zurzeit um uns herum abläuft? Ist deine Familie, ist dein Arbeitsplatz, die Schule, sind die Nachbarn, ist deine Verwandtschaft, Bekannte, Personen, denen du einfach begegnest irgendwo. Wie möchte Gott dich brauchen? Wenn das Leid zum Himmel schreit, schreit Gott Liebe zurück. Die Zeit in Bethlehem, die hat also begonnen mit etwas Unschönem. Und dann kommen die Geschichten, die uns vertraut sind. Hirten, Krippe, Ochs und Esel stehen zwar nicht in der Bibel, aber finde ich auch ganz schön. Dann diese weisen Leute aus dem Morgenland, die da kommen und Geschenke bringen. Dann dieser Besuch im Tempel in Jerusalem. All das geschieht in dieser Bethlehem-Zeit von Josef, Maria und dem Jesuskind. Aber die Geschichte, wie sie endet, ist wieder nicht nur unschön. Sie ist brutal. Sie ist ganz, ganz schlimm. Wie diese Bethlehem-Zeit aufhört. Sie wird beschrieben in Matthäus 2, die Verse 13 bis 23. Und ich fasse diese Geschichte kurz zusammen. Da ist Josef. Und er hat einen Traum. Im Traum erscheint ihm ein Engel und der Engel sagt zu ihm, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geht miteinander nach Ägypten bis zu dem Zeitpunkt, da ich dir wieder rufen werde. Denn Herodes, dieser König, will das Kind umbringen. Josef reagiert sehr schnell, steht auf und zu dritt reisen sie nach Ägypten. In der Zwischenzeit sendet Herodes seine Soldaten nach Bethlehem und in die Umgebung aus, mit dem Auftrag, sie sollen alle Jungen von zweijährig und jünger umbringen. Er hat sich da auf Informationen abgestützt, die ihm die weisen Männer aus dem Morgenland gegeben haben. Josef in Ägypten, einige Zeit später, hat wieder einen Traum und der Engel kommt zu ihm und sagt, geh zurück nach Israel, nimm Jesus und Maria, denn die, die dieses Kind umbringen wollen, sind jetzt tot. Tatsächlich war Herodes gestorben. Josef, Jesus und Maria kehren zurück nach Israel. Dort erfahren sie aber, dass der Sohn von Herodes jetzt König ist. Josef bekommt Angst und Gott spricht wieder zu ihm. Josef, geh nach Norden, nach Galiläa. Und tatsächlich gingen sie dorthin und siedelten sich dann in diesem Ort Nazareth an. Diese Geschichte ist schrecklich. Ein Kindermord von einem Hönig, der das Gefühl hat, er müsse seine Position verteidigen, weil er gehört hat, da ist ein Kind geboren, das ein König der Juden ist. Deswegen furchtbar schlimm. Ein König, der das Steuerrad selbst in die Hand nimmt und möglichst alle wegräumt, die ihm in den Weg kommen. Und wenn ihr die Geschichte von Herodes sonst kennt, oder das kann man auch googeln, dann erfährt man, der Mann ging über Leichen, wo immer er konnte. Der Mann ging über Leichen, um seine Position, seine Macht auszubreiten. So war Herodes. Und doch sind wir auch in diesem Schrecklichen mittendrin, dass Gott seine Geschichte schreibt. Dass Gott weitergeht. Er bewahrt seinen Sohn, damit er der Retter der Welt werden kann. Und in diesem Fall erfüllen sich sogar drei alte, uralte Verheißungen. Nämlich das Verheißen ist, dass Gott seinen Sohn aus Ägypten rufen wird. Und die Verheißung, eine schreckliche Verheißung, dass es einen Kindermord geben würde. Und eine dritte Verheißung, dass man den Retter, den Messias, Nazarener nennen würde. Aber trotzdem die Frage, und die bewegt mich, dieses Leid. Warum müssen diese Kinder sterben? Warum lässt Gott das zu? Ich finde das eine der schwierigsten Fragen, die man sich stellen kann. Warum diese unschuldigen Opfer? Was ist mit ihnen? Was ist mit den Angehörigen? Mit den Müttern und Vätern, denen die Kinder entrissen worden sind? Und diese Frage, warum lässt Gott das zu? Und warum trifft es die Schwachen, die unschuldigen Schwachen am meisten? Das bewegt uns auch heute. Einerseits die Schwachen, die körperlich schwach sind und die eine Coronavirus-Erkrankung nicht überleben würden. Warum trifft es sie am meisten? Und wir wollen sie schützen. Auf der anderen Seite gerade die Arbeitnehmer, die darunter leiden könnten oder würden oder werden, wenn eine Firma wegen den wirtschaftlichen Einschränkungen Leute entlassen muss. Es trifft auch hier wieder unschuldige Opfer. Warum? Warum? Auf beiden Seiten. Und die Konsequenzen. Und wir merken, diese Frage bringt uns wieder zurück zu dem, womit wir begonnen haben, mit diesem Steuerrad. Hat Gott wirklich im Griff? Kann ein guter Gott solche Dinge zulassen? Ich habe schon Antworten gegeben, aber mich bewegt die Frage weiter. Wie sollen wir uns dabei verhalten, wenn Menschen unschuldig leiden oder sterben müssen? Gehen wir wieder zu diesem Steuerradvergleich. Wir wollen dieses Lenkrad irgendwie selbst in der Hand haben. So ist es im Leben. Und ich weiß das, wenn ich Auto fahre, ich habe es gar nicht gern, wenn mir da jemand jetzt an der Seite reingreift. Ich habe es doch im Griff. Nein, es war eher umgekehrt. Für die jetzt gedacht haben, meine Frau hätte mir reingegriffen. Aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm. Und so sind wir im Leben unterwegs und wir haben es nicht gerne, wenn da einer reingreift und rumrudert an unserem Lenkrad. Außer dann, wenn etwas schief geht. Also wenn wir dann wirklich irgendwo einen Crash aufbauen, dann sind wir auch schnell dran zu überlegen, wer könnte daran schuld sein. Der Lastwagen hat mir die Sicht geraubt. Das Auto hat zu schnell gebremst. Der Typ ist von links gekommen. Mein Beifahrer hätte es gesehen und hätte rumreißen können. Und so gehen wir manchmal mit Gott um. Herr, ich habe das Leben schon im Griff. Nett von dir, dass du mir meine Sünden vergibst. Cool. Nein, ich mache das schon. Ich lese dann morgen wieder die Bibel, ist gut. Und dann aufs Mal, und sag, ja Mensch, wer ist hier? Gott, du hättest mir helfen sollen. So, das ist übertrieben, gehen wir manchmal um mit unserem Schöpfer, mit dem, der uns liebt, mit dem, der uns erlöst hat und steuern lieber selbst. Aber kommt eine tiefere Frage, die dazu kommt. Gott sollte doch einfach all das Böse und Schlimme wegradieren. Dann hätten wir es gut. Aber ich habe mal diesen Satz gehört und den finde ich schlau. Wenn Gott all das Böse aus dieser Welt wegnehmen würde, dann müsste er uns alle ausradieren. Denn dass die Trennung zwischen Gut und Böse geht mitten durch jedes menschliche Herz. Und jede und jeder von uns hat Anteile vom Bösen, auch wenn wir das manchmal ein bisschen ignorieren wollen. Aber Gott liebt uns und er macht das nicht so. Er radiert nicht einfach weg, sondern er will, und das haben wir heute schon mehrmals gehört, er will uns lenken dürfen. Er will das Steuer in unserem Leben übernehmen dürfen und uns helfen, in dieser Welt weiterzugehen. Und bei dieser Frage nach dem Leid in dieser Welt helfen mir zwei Gedanken. Der eine ist, Gott darf das. Gott darf das, dass in dieser Welt auch Dinge geschehen und in deinem und in meinem Leben Dinge geschehen, die wir nicht für gut finden. Gott darf das. Er ist nicht unser Knecht und er ist auch nicht der Flaschengeist, den wir hervorholen können und sagen, Ginny, komm jetzt, der sagt, Meister, was befiehlst du? Und sagen, er ist das nicht. Gott darf das. Gott ist halt anders. Er ist immer größer. Und das Zweite, das hilft mir auch. Es geschieht unter der Zulassung Gottes. Gott lässt es zu. Das will nicht sagen, dass Gott das jetzt so lenkt. Glaub mir, Gott ist nicht ein kühler Typ, der irgendwo am himmlischen Gaming-Stuhl sitzt und mit dem Joystick diese Welt steuert. Gott weint über dem Leid dieser Welt. Und Gott ist erschüttert über dem, was hier auch abgeht und auch über dem Leiden der Unschuldigen. Gott leidet darunter, aber Gott wird auch zornig. Zornig, wo er die Sünde sieht. Sünde ist nicht harmlos. Gott wurde zornig über diese Geschichte von Herodes, dass er so viele Kinder wegradiert hat. Und über das, was Hitler gemacht hat. Und über das, was dieser Attentäter von Christchurch gemacht hat. Aber Gott wird auch zornig über diese kleinen Sünden, weißt du? Das, was Normalos wie du und ich gestern oder heute Morgen oder letzte Woche getan haben, diese bösen Gedanken, diese Kaltschnäuzigkeit, diese harten Worte, diese Tat, von der ich eigentlich weiß, es ist eine Zielverfehlung. Gott wird zornig über die Sünde. Aber es hilft mir zu sehen, was Gott mit diesem Zorn und mit diesem Schmerz macht. Wir kommen zu Jesaja 53, einer Stelle, wir haben heute schon mehr von Jesaja gehört, einer Stelle, die uns sagt, was Gott tut. Jesaja 53, die Verse 4 und folgende. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen, und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Und wenn wir uns das bewusst sind, dann sehen wir, dass Gott das Leid und den Schmerz dieser Welt nicht entglitten ist. Er handelt, aber anders. Die unschuldigen Opfer liegen ihm am Herzen. Und unsere Schuld und unsere Sünden liegen auf seinem Sohn Jesus. Ja, lieber Freund, es gibt zwei Anliegen, die ich uns heute mitgeben möchte. Das erste Anliegen, überlass das Steuer für dein Leben Jesus Christus. Ich weiß, ich habe mit einigen schon über solche Dinge gesprochen und ich weiß, wie herausfordernd das ist. Wir tun das zum ersten Mal, wenn wir uns bekehren. Dort überlassen wir ganz bewusst das Steuer für unser Leben Jesus Christus. Ich weiß aber von mir, wie schnell ich das Steuer wieder an mich reißen möchte. Kontrolle behalten, Pflicht erfüllen, Arbeit erledigen, meine Rolle ausfüllen. Aber ich entscheide mich immer wieder neu, Jesus das Steuer zu überlassen. Und ich empfehle das. Herr, ich brauche dich. Das ist das Erste. Überlass das Steuer für dein Leben, Jesus. Und das Zweite, make a difference. Mach einen Unterschied in dieser Welt. Diese Welt braucht gerade jetzt Hoffnungsträger, Lichtträger, Hoffnungsstreuer, Hoffnungsspreader, Superspreader von Hoffnung und Liebe. Sie braucht Jesus. Und ich weiß von mir, wie schnell ich mich wieder still zurückziehe, mich in die eigene Wohlfühlzone zurückbesinne, wie ich andere ihrem eigenen Schicksal überlasse. Ich weiß von mir selber, wie schnell das geht. Aber ich entscheide mich immer wieder neu, ein Mitarbeiter von Gott zu sein. Herr, brauche du mich. Zwei Gebete. Also, Herr, ich brauche dich und Herr, brauche du mich. Und in dem Sinn will ich jetzt noch beten. Jesus, wir haben diesen Vers auch gesehen, wie du am Kreuz gehangen bist. Wir sind jetzt in der Weihnachtszeit, aber dein Kommen auf diese Welt hatte dieses Ziel, dass du als Retter stellvertretend für unsere Schuld stirbst. Unsere Übertretungen, unsere Vergehen und unsere Krankheiten, die ganze Schmach, sie lag damals auf dir, als du am Kreuz starbst. Du hast das stellvertretend für uns getan. Und deswegen möchte ich heute einfach das aussprechen. Und ich lade euch alle ein, das mitzusprechen, wenn ihr das möchtet. Herr, ich brauche dich. Ich übergebe dir das Steuer meines Lebens. Und Herr, brauche du mich. Lass mich ein Licht sein in dieser dunklen Zeit. Amen. Das Lied, das wir jetzt singen, ist unser Monatslied Waymaker. Und es handelt genau davon, dass Jesus der ist, der die Bahn bereit macht, der den Weg aufbricht, der Frieden bringt, der Wunder tut. Und wir dürfen in seinen Fußstapfen hinten nachgehen. Stellt euch vor, wie er den Weg bricht und wir dürfen einfach ihm nachlaufen. Und wir sind selbst damit auch Waymaker. Solche Leute, die Wege hineingehen in diese Welt und Hoffnung verbreiten.